SBS in deutscher Sprache.
Ich bin Diandra, auch genannt Didi, wohne in Frankfurt und arbeite seit 2,5 Jahren in meinem aktuellen Job. Am häufigsten in diesem Job frage ich nach Orange, Apfel oder Tomate.
Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren.
Wichtig ist mir, dass zu bestimmten Momenten Regularien eingehalten werden, wie gerade sitzen, hochgeklappte Tische und geschlossene Sitzgurte.
Flight attendants, prepare for takeoff, please.
Wie bist du dazu gekommen, Flugbegleiterin zu werden?
Mich hat schon immer das Reisen fasziniert und allein das Auftreten der Flugbegleiterin früher fand ich als kleines Mädchen total schön und hübsch. Und dann war es eigentlich immer, so wie es bei kleinen Jungs vielleicht der Traumberuf ist, Feuerwehrmann zu werden, und wollte ich eigentlich immer Flugbegleiterin werden. Und hab's einfach nach dem Abi, nach einem Austauschjahr, habe ich es dann einfach mal probiert, habe mich beworben und dieser Traum ist in Erfüllung gegangen.
Was sind denn die Voraussetzungen, um als Flugbegleiterin genommen zu werden?
Bei mir war es tatsächlich, dass das Abi auch gefordert war. Volljährigkeit, fließend in Deutsch und Englisch, ein gutes Gespür, Menschenkenntnis, dieser ganze soziale Faktor sozusagen, was halt in einem Assessment Center dann einfach in verschiedenen psychologischen Tests und so auch nochmal geprüft wurde.
Gab es auch äußerliche Kriterien? Also ich weiß zum Beispiel von einer Freundin, die war zu klein.
Ja, bei der Lufthansa muss man 1,60 sein. Eine häufige Frage ist auch, ob man nicht zu schwer, nicht zu leicht sein darf. Es wird beschrieben mit einem angemessenen Körpergewicht, also der Größe entsprechend. Das würde ich jetzt nicht als das ausschlagende Kriterium sehen, weswegen man nicht genommen werden würde.
Und wie sieht dann die Ausbildung aus?
Das ist ein 3-monatiges Training. Also wir haben alles dabei von einem intensiven Erste-Hilfe-Kurs über Feuer löschen. Darauf folgt das Sicherheitstraining an Bord in den Attrappen, wo wir dann auch Evakuierung üben, das Türtraining haben, weil jede Tür je nach Muster auch sich nochmal anders bewegt. Das Ausfahren und Ausklappen der Rutschen, die wir dann auch selber auch mal runterrutschen, um das auch mal zu üben für den Ernstfall. Man hat tatsächlich auch eine Poolübung in einer Art Wellenbad, wo man in diese, auf der langen Strecke sind die Rutschen ja auch Boote, dass man eben auch in diese Boote reinkrabbeln kann, rauskrabbeln, dass das alles mal übt. Und anschließend hat man Service, was natürlich auch wichtig ist, aber wir sind ja eigentlich an Bord für die Sicherheit und nur Gott sei Dank passiert ja so wenig, dass wir uns in der Zwischenzeit überlegen, mal ein bisschen Service zu machen. Und dann hat man auch schon den ersten Einweisungsflug, wo man auch schon aktiv auf einem realen Flug übt.
Man bekommt als Passagier ja eigentlich zum Glück immer nur die Service-Seite mit von euch.
Dank.
Ist denn überhaupt schon mal was passiert in den Jahren, in denen du geflogen bist?
Also ich glaube, ist es recht sicher, mit mir zu fliegen, weil mir verhältnismäßig wenig passiert. Was schon häufiger der Fall ist, ist einfach, sind so medizinische Zwischenfälle. Und da reden wir jetzt nicht von den ganz dramatischen Fällen, aber einfach gerade ältere Leute, denen es nicht so gut bekommt, viel und lange unterwegs zu sein beispielsweise. Oder man unterschätzt doch die trockene Luft an Bord und in Verbindung mit der Müdigkeit trinkt nicht genug. Der Kreislauf macht da nicht ganz mit. Sowas ganz häufig. Turbulenzen führen natürlich oft so ein bisschen Übelkeit. Sowas bezeichnen wir auch schon als medizinischen Zwischenfall. Ich persönlich bin auch eher ein Mensch, der Spaß an Turbulenzen hat, weil ich weiß, woher es kommt und ich weiß, was maximal passieren kann.
Was kann denn im schlimmsten Fall passieren?
Also das Flugzeug fällt halt nicht einfach auf den Fußboden oder ins Wasser. Das ist ja eine Technik dahinter, die man so sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann. Und das Flugzeug, auf dem ich am meisten fliege, ist die Boeing 747. Da haben wir 4 Triebwerke. Auch wenn mal eins ausfällt, ist es schade. Aber es sitzen ja auch immer noch 2 bis 3 Leute da vorne drin, die darauf geschult sind, dieses Flugzeug im Zweifel auch manuell zu fliegen. Im Grunde genommen, so wirklich viel passieren kann nicht. Es ist auch alles separat gesteuert und Brandschutzmaßnahmen sind dann natürlich auch in einer Form da, die man sich so einfach gar nicht vorstellen kann. Also ja, man fällt vielleicht mal ein paar Meter tiefer in einem, ja, so gesehen ein Luftloch, dann ruckelt's und wackelt's, aber man stellt sich das schlimmer vor, als es tatsächlich ist.
Ich habe meiner Oma, als sie zum ersten Mal geflogen ist, bei den Turbulenzen erklärt, stell dir vor, du sitzt in einer Kutsche und du fährst über Kopfsteinpflaster.
Ja, genau.
Da hast du auch keine Angst.
Genau. Der einzige Unterschied ist eben, dass man so weit oben in der Luft ist und dass das eine Kopfsache ist, dass man einfach dann Angst hat und seine Verantwortung auch komplett in andere Hände abgibt und selber nicht an diesem Steuer sitzt und sagt, ich bremse jetzt vielleicht mal oder ich halte an, mir ist es gerade nicht wohl, sondern dass man da einfach hinten drinne sitzt und quasi machtlos ist, aber man kann da schon auf die Piloten vertrauen.
Was für Möglichkeiten hast du noch, mit Passagieren umzugehen, die vielleicht Flugangst haben?
Oh ja, das auch ganz viele. Tatsächlich mindestens ein Drittel unserer Passagiere an Bord haben Flugangst. Manche werfen sich irgendwas ein, das ist natürlich dann schade, weil wir das im Vorfeld nicht wissen und nicht so richtig behandeln können. Andere äußern das und sind einfach ängstlich. Die anderen kompensieren es mit Rotwein und versuchen zu schlafen. Oft ist es schon eine große Hilfe, wenn man einfach mal das in dem Moment den Flugbegleitern auch Bescheid sagt, wenn es arg schlimm wird, dass wir auch mal hingehen können und gerade die Situation erklären können. Gerade wenn es wackelt beispielsweise, dann ist es besonders schlimm. Wir können auch immer Kontakt zum Cockpit aufnehmen und mal fragen, wie lang ist denn das Gewitter, wo wir gerade durchfliegen oder so. Man muss sich da gar nicht mental in irgendeine Krise stürzen, sondern das einfach kommunizieren und dann können wir da auch schon helfen.
Gerade wir hier Deutschen hier unten in Australien, wir müssen natürlich ins Flugzeug steigen, um irgendwie unsere Familie in Deutschland oder in Europa besuchen zu können. Ja. Was für Tipps hast du denn noch für diese Langstrecke dann auf Lager?
Wenn man ausreichend Zeit am Flughafen vorher hat, sollte man die nutzen und sich nicht auf seinen Platz setzen und warten und am Handy rumspielen, sondern lieber vielleicht einfach ein bisschen bewegen, noch ein bisschen durch die Geschäfte ziehen und die Beine so ein bisschen in Bewegung bringen. An Bord selber, wenn die Wagen raus sind aus der Kabine, spricht auch nichts dagegen, sich mal zu bewegen. Das ist gerade besonders wichtig, je nachdem, wie lang der Flug auch ist. Viel trinken auf jeden Fall. Und dann, da kommt man schon so ein bisschen zum nächsten Punkt, auch in Verbindung mit dem Jetlag beispielsweise. Vielleicht an Bord auch einfach sich die Ruhe gönnen und schon mal viel schlafen, wenn es denn dann geht. Die Kabinenvorbereitung ist da oft unterstützend und die Flugbegleiter bitten oft die Passagiere schon mal ein bisschen die Rollos zu schließen. Zwischenstopp, was ja hier unvermeidlich ist, wenn man jetzt von Deutschland nach Australien fliegt, das geht ja quasi nicht nonstop. Dann ja wiederum einfach diese Pause wieder nutzen, sich bewegen und dann an Bord wieder zur Ruhe kommen. Und auch wenn man schläft, vergeht die Zeit auch ein bisschen schneller.
Ihr achtet also mit der Kabine und mit dem Kabinenlicht drauf, dass man sich schon dem neuen Ort anpassen kann?
Es wird darauf geachtet, dass je nachdem, in welche Richtung man fliegt, die Nacht so lang hält wie möglich.
Hast du sonst noch einen Tipp gegen Jetlag?
Wenn man müde ist, viel bewegen und Sonnenlicht. Und damit meine ich nicht zwingend Sport, weil wenn der Körper auch schon vom Fliegen auch so übersäuert ist, ist das auch nicht immer hilfreich, aber einfach Spaziergänge in der Sonne. Und wenn man mal einen Mittagsschlaf braucht, kann man sich den auch gönnen, aber man sollte ihn kurz halten. Wenn man dann doch den ganzen Tag verschläft, kommt man auch nicht rein.
Ja, das kennen wir auch zu gut, weil hier kommt der Flieger aus Deutschland über Dubai morgens zwischen 6 und 7 Uhr an.
Das ist ein langer
Tag. Und
dann
ist der Tag lang.
Ja, genau.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Wie sieht denn dein Alltag überhaupt aus als Flugbegleiterin? Was für Strecken fliegst du und wie lange bist du dann vor Ort jeweils?
In einem Vollzeitmodell fliege ich so um die 70 Flugstunden. Das ist reine Flugzeit. Da ist also beispielsweise jetzt der Boarding-Prozess ist da jetzt nicht mit inbegriffen. Das heißt, die reine Flugzeit, und das sind bei 70 Stunden, ist das mal gut und gerne von Frankfurt ein Flug nach New York und einer nach Rio. Und dann schaffen wir vielleicht noch ein Toronto. Oder so. In einem Monat sind es diese drei Flüge, es kann aber auch mehr werden, je nachdem, wie lang die sind. Und je nach Flugdauer wird dann auch die Ruhezeit generiert. Vor Ort haben wir dann 24 Stunden bei Flügen, die so um die 8 Stunden Flugzeit pro Weg betragen. Also ab 9 bis 10 Stunden, da haben wir dann auch schon mal 2 Nächte vor Ort. Meine Wochen zu Hause sind dann halt auch gerne mal, dass ich am Wochenende fliege und unter der Woche frei habe. Was auch nicht schlecht ist, mal Sachen zu erledigen. Und es sind tatsächlich alle anderen da. Man verpasst vielleicht am Wochenende mal das ein oder andere Event. Aber dafür bin ich gerade am Strand der Copacabana.
Wenn jetzt junge Leute Flugbegleiter werden möchten, du hast sehr stark natürlich die positive Seite jetzt beleuchtet. Aber was sind denn zum Beispiel die Herausforderungen, an die man vielleicht auch denken sollte, wenn man sich auf den Job bewirbt?
Man kommt ja nicht umher, mit anderen Kulturen zu tun zu haben. Und das ist ja dann nicht erst im Zielort der Fall, sondern an Bord. Und ich glaube, man sollte sich vorher schon mal bewusst sein, dass man da eben nicht mit den nur gut erzogenen Menschen zu tun hat. Man muss da offen sein und auch flexibel. Man hat Leute verschiedenster Altersklassen, die man alle gleich berücksichtigt. Ob es jetzt die kleinen Kinder, die Babys sind, die Eltern dazu oder eben auch die älteren Reisegruppen. Man hat Verständigungsprobleme, also Geduld sollte man da auf jeden Fall mitbringen. Und dann das Thema des Jetlags ist natürlich auch nicht zu vergessen, dass Menschen da anders drauf reagieren.
Hast du schon mal erlebt, dass sich ein Passagier total daneben benommen hat?
Jein. Es ist interessant zu sehen, wie sich das Verhalten an Bord verändert. Man kann viel den schlecht gelaunten Passagieren am Anfang entgegenkommen, dass sie einfach mal ihren Frust rauslassen, weil viele Prozesse, natürlich beispielsweise verärgerte Passagiere, so nerven, wo wir an Bord quasi gar nichts für, können sie aber natürlich schon gestresst an Bord kommen. Oder wer weiß, wie deren Tag bisher verlaufen ist. Jetzt sind sie endlich da, sind aber durch die Sicherheitskontrolle gehetzt und jetzt kommen sie an Bord, sind mit der Familie auseinandergesetzt worden und kriegen am Ende statt dem Chicken nur die Pasta. Das kann man natürlich nachvollziehen. Es ist in dem Moment dann vielleicht nicht so nachzuvollziehen, weil ich mich als Flugbegleiter frage, warum ist der jetzt so gemein zu mir, aber man muss das natürlich anders belichten und dann machen viele Sachen ganz schnell auch ganz viel Sinn. Was auch nicht zu vergessen ist, ist der Alkoholkonsum an Bord. In der Luft verhält sich das schon anders als am Boden, was manche Leute auch so ein bisschen außer Acht lassen und dann ausfallend werden. Ich wünschte mir da einfach, dass da jeder Mensch so ein bisschen mehr auf sich selber achtet und hört.
Wie viele Möglichkeiten habt ihr eigentlich an Bord, Sachen wieder auszubügeln, die das Bodenpersonal ein bisschen verbockt hat, um es mal auf Deutsch zu sagen. Sei es beim Check-in, dass die Familie nicht zusammensitzt. Sei es, dass der Koffer als Handgepäck durchgegangen ist, jetzt aber doch nicht mehr in das Fach über meinem Sitz passt.
Wir sind natürlich sehr bemüht, das Möglichste auch möglich zu machen. Dazu nur dieser Appell, wie man in den Wald reinruft. Eine freundliche Frage ist natürlich sehr viel zielbringender als ein forderndes Geschrei. Aber beispielsweise Situationen wie Passagiere zusammensetzen, das ist mein täglich Brot, Handgepäck verstauen, also Tetris spielen kann ich. Das meiste kann möglich gemacht werden.
Stimmt es wirklich, dass so viel Tomatensaft getrunken wird?
Ja, es ist mir ein Rätsel, aber es ist wirklich so, mit Salz und Pfeffer.
Aber keiner trinkt das zu Hause.
Nein, es ist in der Luft bewiesenerweise, schmeckt es anders. Die Konsistenz ist sättigend und hilft erstmal bis zum richtigen Essen. Das ist unverständlich, aber ein Phänomen.
Findest du es unhöflich, wenn die Leute immer weggucken, wenn ihr die Sicherheitseinweisungen am Anfang macht?
Ich selber bin da vielleicht auch ein bisschen fies und mache mir oft mal den Spaß draus, wenn ich die Sauerstoffmaske fallen lasse, die tatsächlich in die Zeitung fallen zu lassen, dass zumindest der Passagier vor meiner Nase mal kurz wach wird. Ich kann keinen dazu zwingen zu gucken.
Vielen Dank, liebe Didi. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir im Studio warst.
Ja, danke für die Einladung.
We are looking forward to seeing you soon again on board of one of our Lufthansa jets. Thank you, goodbye und auf Wiedersehen.
Oder untereinander sagen wir many happy landings.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.